Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Christopher Oster ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Clark, dem jüngsten Unicorn aus Deutschland, aus Frankfurt, ein Insurtech-Unternehmen, das gerade durch eine erweiterte Finanzierungsrunde durch die Allianz X den Unicorn-Status erreicht hat und außerdem die Übernahme der Finanzengruppe bekannt gegeben hat. Also sehr, sehr viel Stoff, über den wir sprechen konnten. Und wir haben deswegen ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Denkt doch mal drüber nach, vielleicht wen das noch interessieren könnte, an wen ihr vielleicht diesen Podcast nochmal weiterempfehlen könntet oder teilt einfach mal diese Folge auf LinkedIn oder Instagram oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden neuen Hörer oder jede neue Hörerin. Von daher dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten hoffe ich, ihr nehmt viel mit aus der Folge. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr bei uns zu Gast Sebastian Blum, der Co-Founder und Partner von Greenfield One. Das ist ein neuer Kryptofonds aus Deutschland, beziehungsweise es ist schon der dritte Fonds, den sie auflegen, aber der wurde jetzt gerade geschlossen mit 135 Millionen, investiert ausschließlich in Kryptounternehmen und Krypto-Tokens und Krypto-Coins und dementsprechend steckt natürlich Sebastian total tief drin in der ganzen Thematik. War ein super interessantes Gespräch. Wenn euch der Bereich Krypto oder NFTs interessiert, auf jeden Fall nachher reinschalten, das Gespräch dann um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede, kurz noch die Verbraucherhinweise und dann Christopher Oster, der CEO und Co-Founder von Clark.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Zefdesk, der Buchhaltungssoftware für Selbstständige und Kleinunternehmer. Mit Zefdesk erledigst du deine Buchhaltung einfach und schnell. Konzentriere dich auf dein Business und automatisiere deine Prozesse mit der digitalen Buchhaltungssoftware. Behalte deine Finanzen stets im Blick und konzentriere dich mehr auf deine Kunden. Denn mit Zefdesk bleibt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Du und dein Traum. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.zefdesk.de/startupinsider.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Jetzt zu Gast
Dr. Christopher Oster, CEO und Co-Founder von Clark.
Ja, ich freue mich. Wir gehen ins wunderschöne Hofheim und ich bin verbunden mit Christopher Oster, dem CEO und Co-Founder von Clark. Hallo Christopher.
Hallo, grüß dich.
Ja, freut mich sehr, dass wir sprechen. Wir kommen beide aus Hofheim, deswegen bin ich fast neidisch, dass du da sein darfst, aber Berlin ist ja auch schön. Wir sprechen über eine Finanzierung von euch und eine Übernahme und ich habe die Pressemeldung dazu gelesen und bin nicht ganz schlau draus geworden. Jetzt musst du mich mal ein bisschen durchführen.
Okay, alles klar. Wo fange ich am besten an? Also Clark, Online-Versicherungsmakler, digitaler Versicherungsmanager. Das heißt, wir kümmern uns um die Versicherungssituation unserer Kunden. Und es geht darum, Kunden Peace of Mind zu geben, dass jeder sich mit seiner Versicherungssituation wohlfühlt und weiß, hey, ich habe alles, was ich brauche und fühle mich gut versichert und sozusagen im Grundsatz kann mir nicht viel passieren, weil alles, was mir im Leben wichtig ist, ist abgedeckt. So, Versicherungsmanager ist jetzt natürlich ein Begriff, den googelt man nicht. Ne? Also man muss dafür erstmal Awareness schaffen, man muss erstmal praktisch erklären, warum das denn hilfreich ist und warum man praktisch da einen Mehrwert bietet. Und wir haben jetzt eine Transaktion gemacht, eine Übernahme gemacht der Finanzengruppe. Und was die Finanzengruppe macht, und das ist super spannend, das ist im Prinzip eine Anlaufstelle für die verschiedensten Informationen über Versicherungen und Finanzprodukte. Das heißt, man kann, wenn man irgendwie interessiert ist an Versicherungsprodukten, 12.000 angeschlossene Vermittlerseiten, Partnerseiten, wo man praktisch über Versicherungsprodukte sich informieren kann. Und daraus entstehen natürlich auch Kundenkontaktmöglichkeiten. Und diese Kontaktmöglichkeiten nutzt die Finanzengruppe gerade, zum Teil, weil sie selber Versicherungsprodukte vermittelt, zum Teil, weil sie den richtigen Ansprechpartner am Markt findet. Und der Zusammenschluss ist natürlich eine wahnsinnig gute Synergie, weil wir haben auf der einen Seite den Versicherungsmanager, wir sind ein super Ansprechpartner für unsere Kunden und Finanzen hat natürlich in ihrem Bestand und in dem Netzwerk da draußen unheimlich viele Kunden, für die wir der perfekte langfristige Ansprechpartner sind. Und so wollen wir eben schauen, okay, gibt es da nicht sozusagen Synergien daraus, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette jetzt aus einer Hand anbieten können.
Die Finanzengruppe ist ziemlich groß, ne? Ich habe mir deren Website ein bisschen angeguckt. Die Menge an Leads, die generieren, die ist, also das ist unglaublich, oder?
Ja, und also das ist auch in dem Bereich der größte in Europa und für uns damit auch ein super Startschuss für die Internationalisierung. Also unser Ziel ist, der größte Makler in Europa zu werden. Und aktuell sind wir halt nur in Deutschland und Österreich, sind beides riesig, also insbesondere Deutschland ein riesiger Markt. Aha. Das heißt, Da kann man, man könnte tatsächlich den größten Makler in Europa allein in Deutschland aufbauen. Ich glaube, das wäre möglich. Allerdings stellen wir natürlich damit uns nochmal ein bisschen breiter auf und haben praktisch jetzt in Summe 6 Länder, die zu unserem Unternehmen gehören und die wir investieren können, wo wir wachsen können. Das gibt natürlich unglaubliche Chancen und Flexibilität. Und das war auch ein ganz, ganz wichtiges Argument. Wir haben das in Österreich gemerkt, als wir in Österreich gestartet sind. Das dauert schon ein bisschen, bis man mal die Kontakte mit den Versicherern aufgebaut hat, bis man das Produkt adaptiert hat für den Markt. Das ist alles ein bisschen anders. Also die Versicherungsprodukte sind anders geschnitten. Das heißt, was wir als Haftpflicht- und Hausratversicherung kennen, kennen die nur als Haushaltsversicherung, gibt es in der Kombination. Das Produkt muss angepasst werden, man braucht die Lizenz und so weiter. Und das haben die, also hat die Finanzengruppe natürlich schon in ihren Tochtergesellschaften überall. Das heißt, das ist für uns auch ein wahnsinniger Beschleuniger in der Richtung.
Ja, das klingt fast so, als bereitet ihr euch auf exponentielles Wachstum vor, ne? Weil also man sieht jetzt in eurer Pressemeldung stand, ihr wächst sowieso schon sehr schnell, habt 54.000 Kunden. Das ist ja schon mal irre, aber das klingt jetzt so, als könnte da nochmal ein richtiger Boost kommen, ne?
Absolut, absolut. Und genau, du hast eben gemeint, bereiten uns vor. Ich würde sagen, ja, das eigentlich sind wir schon mittendrin.
Aha.
Und genau, das ist mit Sicherheit eine super Gelegenheit, das auch so fortzusetzen. Ja, und es wird natürlich immer schwieriger, das exponentielle Wachstum aufrechtzuerhalten. Aber damit haben wir natürlich eine super Chance.
Ja, also weil ich gerade sagte, bereitet euch vor. Ich wollte quasi auch mal darauf hinaus, wie bereitet man sich denn darauf vor? Weil eine Organisation muss ja, also ich glaube, das Schlimmste bei Skalierung ist ja und bei Wachstum ist, wenn die Organisation nicht vorbereitet ist. Ne? Wo steht ihr da gerade?
Ja, also das betrifft ja alles Mögliche, sage ich mal, im Unternehmen, ne? Hiring, Mitarbeiter-Engagement, irgendwie die internen Strukturen und Prozesse. Und also ehrlicherweise kannst du das jede halbes Jahr neu machen, jedes halbe Jahr die Formate wieder ändern. Was wir schon an unterschiedlichen Kommunikationsformaten gemacht haben, ist wirklich unglaublich. Und einfach so als Beispiel, wir haben irgendwie ganz am Anfang in den ersten 6 bis 12 Monaten gab es bei uns einen Daily Checkout, wo irgendwie jeden Abend um 7 Uhr kam das wirklich das gesamte Unternehmen um 7 Uhr zusammen. Wir haben uns alle in einen Kreis gestellt und kurz ausgetauscht, was lief denn heute so, wo drückt der Schuh, wo kann man helfen. Und das war aber irgendwie klar, dass sobald wir die erste Finanzierungsrunde hatten, das Team ein bisschen größer wurde, dass das überhaupt keinen Sinn mehr macht. Dann haben wir natürlich irgendwann All-Hands-Meetings eingeführt und haben wir irgendwann gesagt, wir machen ein Montagmorgen-Check-In mit der gesamten Company und ein Freitag-Check-Out mit der gesamten Company, wo man so ein bisschen die Erfolge der Woche berichtet, haben wir auch wieder abgeschafft. Jetzt gibt es ein neues Format, wo man alle 2 Wochen so ein kleines All-Hands hat. Und das ist einfach unfassbar schwierig, weil also auf der einen Seite Mitarbeiter, die sind schon 5, 6 Jahre dabei und auf der anderen Seite, und die gesamte Historie kennen, die nicht zu langweilen. Und auf der anderen Seite aber den neuen Mitarbeitern, die gerade erst dazugestoßen sind in ein Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern und praktisch einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, die alle up to speed zu kriegen, dass sie auch verstehen, was gerade passiert, das ist gar nicht so leicht dafür, sozusagen das richtige Format zu haben. Deswegen iterieren wir da zum Beispiel die ganze Zeit. Und das ist aber jetzt nur ein Teil. Du hast ja gefragt, wie bereitet man sich auf exponentielles Wachstum vor oder was kann man da für Maßnahmen treffen. Ich glaube, am Ende muss man einfach immer flexibel bleiben, weil es ändert sich halt wirklich, wirklich permanent. Jetzt kommt noch mehr Komplexität dazu mit anderen Ländern. Bisher war es für uns komfortabel. Wir haben mit Englisch und Deutsch eigentlich die gesamte Gruppe erreicht, wenn wir auch kommuniziert haben zum Beispiel. Zukünftig ist das vielleicht nicht mehr so. Vielleicht spricht nicht jeder in Frankreich Englisch und müssen sich überlegen, wie kann ich auch die Mitarbeiter erreichen mit unseren gesamthaften Themen.
Und von eurem Team her, von eurem, ich weiß nicht, C-Level-Team oder Management-Team, muss man sich da irgendwie, also wächst das mit oder muss man da auch nochmal, gibt es da vielleicht auch bestimmte, weiß nicht, Challenges, die man oder auch Lücken, die man füllen muss? Weil ich kann mir ja vorstellen, 300 Leute, das klingt ja jetzt schon enorm, innerhalb von 3 Jahren, jetzt zeitgleich solche Organisationen aufzubauen, bedarf ja vielleicht Skills, die man auch als Gründer gar nicht selbst hat, oder?
Absolut. Absolut. Und also gibt es mehrere Dimensionen. Zum einen tatsächlich Skills, die man als Gründer nicht hat. Wir hatten ja das Glück, dass wir von Anfang an ein relativ breit aufgestelltes Gründerteam hatten. Ich beschreibe das eigentlich immer ganz gerne mit so einer Rockband, ja. Und wie stellt man praktisch da das richtige Team zusammen? Und oft ist ja so, dass man mit Freunden oder Bekannten irgendwie was gründen möchte am liebsten und dann stellt man fest, Mist, wir haben ja eigentlich alle das Gleiche gemacht. Wir haben alle BWL studiert, da haben wir uns kennengelernt, sind als Team zusammengewachsen und, ne? Und der eine hat aber im Schwerpunkt Marketing, der andere Finance. Das heißt aber nicht, dass die Spezialisten auf den Themen sind. Und im Prinzip ist dann so, als würde man eine Rockband gründen, die drei Gitarristen hat, weil alle letztlich den gleichen Background haben. Und dann kommt natürlich ein ganz schlimmer Sound raus. Und wir hatten das zum Glück 2015 schon richtig gemacht, dass wir uns überlegt haben, was wollen wir denn in vielen Jahren später für einen Sound produzieren, wie soll er sich anhören? Und dann gesagt, okay, wir brauchen halt einen Schlagzeuger, wir brauchen einen Sänger, wir brauchen einen Gitarrist. Und dann praktisch genau so das Team eigentlich zusammengebaut für genau das, das Thema. Und davon profitieren wir jetzt, dass wir eigentlich damals schon die Spezialisten an Bord geholt haben.
Hat damals Finnlieb eine Rolle dabei gespielt? Weil die war ja zumindest früher, also wenn ich es richtig verstehe, seid ihr, ich weiß nicht, auch aus Finnlieb hervorgegangen, aber zumindest mit deren Hilfe entstanden, glaube ich. Ne? Die waren ja früher so ein Company-Builder, richtig? Mittlerweile machen sie das nicht mehr, aber war das damals deren Part bei euch?
Genau, also hervorgegangen würde ich tatsächlich gar nicht sagen, das kann man so nicht sagen, sondern aber Finley war doch von Tag 1 an der Unterstützer. Also sozusagen, das heißt, das erste Kapital kam von Finley, unfassbar viel mit Infrastruktur geholfen. Am Anfang haben wir auch die ersten, sozusagen das erste Team, das wir sofort loslegen könnten, kam tatsächlich auch von Finley, und dann haben wir auch beim Hiring geholfen. Das heißt, Finley war von Tag 1 an praktisch sehr, sehr stark in einer unterstützenden Rolle bei uns. Wie gesagt, mit allem, mit Ressourcen, mit Kapital, mit im Prinzip allem, was wir gebraucht haben, aber nicht die treibende Kraft sozusagen hinter dem Projekt. Das kann man nicht sagen.
Und jetzt habt ihr ja gerade eine Pressemeldung rausgegeben zu dieser Übernahme, aber da war auch verklausuliert eine Finanzierung mit drin. Und die wiederum hat, wenn ich es richtig verstanden habe, das musst du mir jetzt nochmal erklären, beinhaltet irgendwie diesen Terminus Unicorn, der da gefallen ist. Darf man euch gratulieren zum Unicorn-Status?
Ja,
Wahnsinn.
Und genau wie, danke. Das zweite aus Hofheim.
Ja,
irre. Stimmt. Und tatsächlich ist eine Mischung gewesen. Also wir waren eigentlich nicht am Raisen. So, wir waren jetzt nicht gerade draußen für einen Prozess. Wir hatten ja erst Anfang diesen Jahres beziehungsweise Ende letzten Jahres eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich gar keine richtige Finanzierungsrunde gemacht. Allerdings hatten wir mit dem Verkäufer der Allianz X einen Mixed Deal vereinbart. Das heißt, wir haben gesagt, wir zahlen einen Teil vom Kaufpreis in Cash und einen Teil in Shares. Und natürlich haben wir den Cash-Teil dann finanziert extra. Das heißt, haben wir nicht aus den Mitteln der letzten Runde genommen, sondern praktisch neu finanziert. Und dann, sage ich mal, sind wir noch ein bisschen über den Cash-Betrag, den wir als Kaufpreis gezahlt haben, hinausgegangen. Deswegen ist es dann eben doch eine kleine Finanzierungsrunde geworden. Allerdings war das jetzt am Anfang nicht die Intention. Also wir waren nicht offiziell raus beim Raisen, sondern haben eher gemerkt, okay, es ist eine gute Transaktion. Wir haben viel Interesse gehabt und haben dann eben ein, zwei Partner, mit denen wir auch gerne zusammenarbeiten wollten, damit an Bord genommen.
Naja, aber das kosmetische Ergebnis oder der Orden im Revers jetzt mit dem Unicorn ist ja erstmal toll, ne? Also von daher finde ich das einen sehr, sehr smarten Move. Sag mal, auf dem ganzen Weg jetzt, wenn man sich das mal anguckt, ich habe mir euren Cap-Table mal aufgemacht, an welcher Stelle hast denn du das Gefühl gehabt oder die Gewissheit euch beschlichen, das wird richtig funktionieren und wird richtig groß?
Also ohne, dass es doof rüberkommen soll, es war schon ein bisschen am Anfang die Kalkulation, als wir gestartet sind, dass wir was machen wollen, was eine Chance hat, richtig groß zu werden. Also nicht anmaßend sein, also nicht im Sinne von, das wird auf jeden Fall richtig groß und ist ein No-Brainer oder das Ding landen wir schon. Aber es war schon mein Ziel, was aufzubauen, was die Chance hat, richtig, richtig groß zu werden. Und ich glaube, also ich sagen will, ich war jetzt am Anfang von Clark nicht in dem Mindset, dass ich irgendwas bauen wollte, was in der Nische super erfolgreich wird und super schnell profitabel zum Beispiel und sozusagen mit einem kleinen Team praktisch auch was Tolles leistet, aber eben in einer kleinen Nische, sondern ich wollte schon was bauen, was, wie gesagt, richtig groß werden kann. Und definitiv waren die ersten 2-3 Jahre richtig hart. Da gab es ja auch richtig viel Wettbewerb und es gab ja so richtig einen Hype um die digitalen Versicherungsmanager. WeFox hieß vorher FinanceFox, da waren die auch genau in dem gleichen Segment. Mhm. Es gab noch Knip und GetSafe und es gab tatsächlich noch 10 andere in dem Bereich. Das heißt, da war richtig, richtig Konkurrenz. Das hat man auf der Kundenseite gar nicht so richtig gemerkt, weil alle noch relativ klein waren, aber auf der Kapitalseite hat man es eben gemerkt. Das heißt, Da war eigentlich in den ersten 2, 3 Jahren war es relativ oft so, dass wenn ich mit VCs gesprochen habe, gab es entweder die Antwort, tolles Modell und deswegen haben wir schon investiert oder nicht so tolles Modell und sozusagen deins ist jetzt auch nicht so viel anders. Ich hatte natürlich eine ganz andere Meinung, ich fand deins komplett anders. Aber es war gar nicht so leicht, da zu überzeugen. Das heißt, wir hatten 2, 3 echt Jahre, wo es sehr anstrengend war, wo wir wirklich das Produkt auch richtig hinbekommen mussten. Und jetzt so die letzten 2, 3 Jahre läuft es, also ist der Product Market Fit da und wir merken praktisch, es funktioniert jetzt viel besser, das Modell ist viel besser angekommen jetzt. Aber zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, man muss natürlich auch ein bisschen Arbeit leisten, dass das Modell erstmal bekannt wird und dass man, ne, Versicherungsmanager ist ja jetzt nichts, was jeder schon kennt. Sozusagen ist neu, man muss es erstmal ein bisschen einführen in den Markt.
Ich hatte damals so das Gefühl, Insurtech ist sehr langsam aufgewacht überhaupt. Ne? So der ganze Markt ist sehr langsam entstanden. Man hat immer gedacht, er müsste ja mindestens genauso groß sein wie Fintech, vielleicht sogar größer, aber er kam deutlich später. War das damals wegen der Regularien und stimmt es überhaupt, diese Perspektive, dass er ähnlich groß oder größer sein kann oder wie würdest du die verorten?
Also ist definitiv so, egal wer zuhört und denkt praktisch, er ist in einem Markt, wo es eher ein Marathon ist als ein Sprint, soll sich mal Insurtech anschauen, es ist richtig, richtig zäh. Und ich glaube, das liegt nicht an der Regulatorik, also es wäre die einfache Antwort zu sagen, ja, ist alles reguliert und schwierig. Ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, der Punkt ist, dass es einfach ein extrem Slow-Switching-Produkt ist bei den Endkunden. Also ich wache halt nicht morgens auf und sage, heute habe ich einen Bock auf Versicherungen, heute mache ich meine Versicherungen. Man hat natürlich gibt es einen Painpoint, das heißt, man hätte eigentlich gerne eine bessere Versicherungssituation. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt hinsetzt und was macht. Und da zu aktivieren, dauert halt relativ lange. Das ist sozusagen, das heißt, man muss wirklich über einen längeren Zeitraum da sein. Irgendwann kommt jeder mal zum Punkt und sagt, oh, es hat sich was geändert, ich habe geheiratet, ich kriege Kinder oder ich gehe in Rente und jetzt ist es sinnvoll, mal praktisch draufzuschauen und dann sind wir da. Aber diese Live-Moments, wo Versicherungen eben mal wirklich ein Thema sind, die sind halt nicht so oft. Und deswegen ist es schwer, als neues Unternehmen schnell viele Kunden zu akquirieren.
Und da wollte ich nochmal kurz auf euren Cap-Table kommen. Das finde ich sehr interessant bei euch. Ihr habt mehrere Medienunternehmen in der sehr frühen Phase reingenommen. Hat das was damit zu tun, dass ihr auch früh für Bekanntheit sorgen wolltet? Weil ich meine, das ist wahrscheinlich der Grund, ne, dass man irgendwie Media for Equity gemacht hat, oder?
Ja, absolut. Und hat im Prinzip damit zu tun, was ich vorhin erwähnt hatte, dass wir es ziemlich schwer war, bei Venture Capital Unternehmen frische Mittel für das Modell zu finden. Und dann hatten wir halt überlegt, ja, was sind denn Alternativen? Und haben gesagt, okay, wir müssen ja erstmal bekannt werden und wir müssen irgendwie schauen, dass wir Kunden akquirieren können und dass das Produkt funktioniert. Und weil wir eben das VC-Geld am Anfang nicht so gut bekommen haben, haben wir tatsächlich gesagt, okay, dann arbeiten wir mit Medienhäusern zusammen. Mhm. Und ProSiebenSat.1 hatte investiert, Axel Springer hatte investiert, GMPVC hatte investiert. Das heißt, da hatten wir richtig, richtig gute Reach aufbauen können. Und dann konnten wir eben auch belegen, dass das Modell funktioniert und dass wir Umsätze generieren könnten und dass wir Kunden glücklich machen können mit dem, was wir anbieten. Und dann kam dann natürlich auch 2 Jahre später sozusagen das Funding dazu. Aber tatsächlich am Anfang haben wir sehr, sehr viel mit Medienhäusern gearbeitet, ja.
Und was würdest du sagen, also jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch ein Startup haben, überlegen, ob Media for Equity ein Thema sein könnte, für wen passt das und zu welchem Zeitpunkt? Also wie bereit muss das Unternehmen dafür sein?
Ja, also super, weil es gibt auch viel Support. Also ich war da immer tatsächlich großer Fan von. Natürlich muss man das mit Preisen alles sich genau überlegen und transparent irgendwie vergleichen. Gibt ja nichts umsonst. Aber uns hat das super geholfen. Also wir haben da auch viel Support bekommen. Jetzt bei der Produktion vom ersten TV-Spot, weiß ich noch genau, war bei ProSieben im Keller in München mit ganz viel Support und war so ein weißer Raum und alles auf sehr, sehr günstig auch praktisch einfach gemacht, damit wir da mit unserem Budget hinkommen. Und also wir haben da immer sehr, sehr viel Support gespürt und für jetzt jemand, der noch nicht, bleiben wir mal bei TV als Beispiel, der das irgendwie noch nicht 2, 3 Mal gemacht hat und perfekt weiß, wie er den Erfolg messen kann, wann er es am besten ausspielt, was so die Tricks sind, um das erfolgreich zu machen, ist es mit Sicherheit ein guter, ein guter Startpunkt.
Und dann lass noch mal einmal über die Integration jetzt sprechen von der Finanzen Group. Wie läuft das jetzt ab? Also was werden die auch unter eurem Namen gebrandet oder bleiben die eigenständig? Und ist dort jetzt quasi das Abfallprodukt hinterher Leads für andere noch mal ein neues Modell für euch? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt?
Da darf ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen,
ja.
Weil wir haben ja das, sozusagen die Transaktion ist ja praktisch unterschrieben, aber steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung von den Behörden. Das heißt, da sind wir praktisch noch ein bisschen gebunden in den Planungen an praktisch das sozusagen das finale Closing. Allerdings ist es ganz klar, sind die Zeichen auf Wachstum gestellt und wir wollen da praktisch gemeinsam was Großes draus bauen.
Okay, dann vielleicht nochmal kurz, weil du vorhin die Wettbewerber angesprochen hast. WeFox hast du genannt und GetSafe zum Beispiel. Also vielleicht kannst du da nochmal die Abgrenzung zwischen eurem Modell und deren Modellen und vielleicht damit verbunden, wo steht denn gerade der Insurtech-Markt heute, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Läuft der jetzt Gefahr, sich zu konsolidieren oder laufen diese ganzen Modelle einfach parallel und bedienen einfach ganz andere Kundenbedürfnisse?
Ja, also ich finde erstmal, wenn man so zwei Schritte zurück macht, ist es eigentlich relativ wenig, was an Insurtechs in Europa jetzt mal so richtig erfolgreich ist. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, es ist ein großer Markt und es ist wichtig, dass viel für den Kunden passiert und tatsächlich jetzt nicht nur auf der Kundenseite, sondern auch gibt unfassbar viele Technologien, die bei einer Versicherung noch richtig helfen können, der Schadenbearbeitung, der Schadenabwicklung oder so. Das heißt, eigentlich ist da viel Platz für große Modelle, Gewerbeversicherungen auch zum Beispiel, ohne jetzt nur auf den Endverbraucher praktisch abgestimmt zu sein. Das heißt, da ist eigentlich richtig viel Platz, aber eigentlich sind noch nicht so richtig viele Modelle erfolgreich, das muss man schon sagen. Und zur Abgrenzung von uns und den anderen genannten, ich glaube, eine wichtige und einfache Abgrenzung ist immer, dass wir Vermittler sind und viele von den anderen Versicherer sind. Also nehmen wir Lemonade zum Beispiel, haben wir ein eigenes Versicherungsprodukt. Das heißt, das sind Underwriter, die nehmen das Risiko auf ihr Balance Sheet auch. Genauso ein GetSafe zum Beispiel. Das heißt, die haben wirklich eigene Versicherungsprodukte. Da ist dann eine Autoversicherung, Kfz-Versicherung von GetSafe. Und das ist der Versicherer und das ist praktisch der Underwriter. Bei uns ist es anders. Wir sind ja immer der Vermittler. Das heißt, wir kümmern uns sozusagen um den Kunden und schauen uns an, was braucht denn der Kunde und dann kommt meinetwegen raus eine Kfz-Versicherung und dann gehen wir aber sozusagen mit dem Auftrag des Kunden an den Markt und schauen, okay, wir haben 160 Versicherungspartner, wir suchen dir mal die 3, 4, 5 besten Angebote raus, die zu dir passen. Da kann dann eins von GetSafe dabei sein, da kann dann eins von Lemonade dabei sein, da ist dann aber auch eins von der Allianz dabei oder der AXA und der Hook und allen, die dazugehören sozusagen. Das heißt, das ist schon mal ein großer Unterschied, dass wir der Vermittler sind und unabhängig sind. Das ist super wichtig und das ist sozusagen zu allen, die ein Versicherungsmodell haben, schon mal der große Unterschied. Und bei WeFox ist jetzt so ein bisschen, die haben ja beides. Also die haben ja auf der einen Seite die Versicherung und auf der anderen Seite aber auch einen Vertrieb. Und jetzt gerade gab es ja nochmal ein Rebranding und jetzt sozusagen gibt es nicht mehr die Trennung WeFox One. Also da auch ist der große Unterschied, dass es eben auf der einen Seite ein Versicherer ist und wir praktisch der unabhängige Vermittler sind. WeFox hat natürlich auch ein Beraternetzwerk und das ist zum Teil auch in einer maklerähnlichen Struktur. Großer Unterschied ist aber da noch, dass wir auf eher einen digitalen Ansatz fahren. Das heißt, bei uns ist der Primärkontakt mit dem Kunden über die App. Und so 80-90% der Kontaktpunkte mit dem Kunden laufen über die App. Und 10%, 15% übers Telefon. Wenn jetzt mal eine kompliziertere Beratung ansteht oder wenn der Kunde einen Schadenfall hat, den er jetzt nicht nur in der App eintippeln will, sondern mal mit jemandem sprechen möchte und praktisch eine Beratung braucht, dann läuft das eben manuell. Wohingegen WeFox, sage ich mal, sehr stark auf den Berater ausgerichtet ist, der vor Ort ist. Das heißt, wenn ich jetzt in Bremen bin, ich bin Kunde und ich habe meinen Berater praktisch vor Ort, dann kann es sein, dass der Berater die WeFox-Technologie nutzt. Beim Kunden kommt die aber vielleicht gar nicht so richtig an. Und wir sind eher auf den Endkunden ausgerichtet und WeFox ist eher auf den Berater ausgerichtet.
Und wenn du hast jetzt vorhin gesagt, ihr geht in andere Länder jetzt, ne? Aber zeitgleich, was du gerade erzählst, klingt ja so ein bisschen auch vielleicht nach Check24, ne? Also wenn man jetzt so diese ganzen Vergleichs, du hast es im Kundenauftrag genannt, aber wenn man jetzt über Vergleiche nachdenkt und die wiederum haben sich ja total weiterentwickelt, weg von, ich weiß gar nicht, was am Anfang war, Finanzprodukte, Kreditprodukte vielleicht oder sowas oder Strom und Gas und sowas, sind ja immer weiter aufgefächert. Ist das auch nochmal ein Weg für euch? Weil Clark ist ja ein sehr generischer Begriff. Ihr könntet ja im Prinzip alles machen, ne?
Stimmt. Also genau richtig, wollen wir aber nicht. Also wir wollen, es wird jetzt keine Strom, Energie, Wasser, Gas, sonst was Verträge oder Fitnessstudio-Subscriptions oder DSL-Verträge bei Klar geben. Wir wollen von der, hauptsächlich, weil wir die Marke nicht verwässern wollen. Also so für uns soll der Fokus auf Versicherungs- und Finanzprodukten sein. Da wollen wir auch als Spezialist und praktisch Qualitätsanbieter wahrgenommen werden. Und deswegen werden wir jetzt andere Produkte eher nicht reinnehmen. Das ist praktisch ein großer Unterschied in der Wahrnehmung der Marke gegenüber einem Check24, was praktisch viel breiter aufgestellt ist. Und das andere ist, ich glaube halt nicht an diese Liste mit 200 Produkten, aus denen dann der Kunde praktisch aussuchen soll. Bei uns ist eben alles kuratiert. Das heißt, wir versuchen die Lebenssituation vom Kunden zu verstehen. Und dann, okay, auf Basis von allem, was wir jetzt über dich wissen, ist hier eigentlich eine sehr starke Vorselektion. Hier sind drei Tarife, die haben wir für dich rausgesucht. Einer ist ein bisschen günstiger, einer ist ein bisschen teurer, hat dafür ein bisschen mehr Leistung in den Bereichen. Und wir glauben, mit all diesen dreien machst du eigentlich nichts falsch. Sag du jetzt, ob du ein bisschen günstiger oder ein bisschen qualitativ, ein bisschen sozusagen höher von Deckungssummen versichert sein möchtest. Und sozusagen ist eine starke Vorauswahl. Plus ist natürlich viel, viel mehr noch außenrum. Das heißt, unsere Journey beginnt eigentlich damit, rauszufinden, was brauchst du denn eigentlich? Wohingegen bei Check24 weiß ich ja schon, was ich will. Also ich habe ein Auto gekauft, ich brauche ein Kfz. Und bei uns ist eher so, okay, ich bin jetzt im Studium fertig und will praktisch jetzt erstmal verstehen, was brauche ich denn überhaupt an Versicherungen? Und dann gibt es erstmal so eine Analyse und ein Profil, was du denn an Themen überhaupt abdecken solltest.
Wobei in diesem Profil und dieser Analyse, da stecken natürlich nochmal gewisse Potenziale, ne, die ihr wahrscheinlich früher oder später, weiß nicht, ob aus eigenem Antrieb oder vielleicht auch aus Investoren-Story heraus, vielleicht dann doch euch nochmal anguckt. Ne? Also jetzt das Studentenbeispiel, was du gerade hast, dann wisst ihr vielleicht, der braucht demnächst auch eine neue Wohnung, braucht da vielleicht dafür vielleicht einen Kredit in Höhe von, ich weiß nicht, 10.000, 20.000 Euro, um die einzurichten. Das könnt ihr ja antizipieren, ne?
Stimmt, wir haben da tatsächlich interessante Informationen, haben aber jetzt keinen Plan, darüber hinaus noch mehr zu machen, was über Versicherungs- und Finanzprodukte hinausgeht. Finanzprodukte, damit meine ich, wenn wir jetzt eben wissen, okay, hier steht bald eine Immobilienfinanzierung an, da haben wir tatsächlich auch eine Vermittlerlizenz für und die eine oder andere Immobilienfinanzierung haben wir auch schon mal mitvermittelt. Das heißt, da gibt es so ein paar Produkte, die wir ab und zu mitberaten, wenn sich der Kunde wünscht, die aber jetzt nicht so stark im Fokus stehen bei uns.
Und dann vielleicht nochmal, letzte Frage nochmal zu eurer Finanzsituation, jetzt der eigenen Finanzsituation. Ihr habt jetzt eine kleine Runde da mitgemacht, aber wie bewertest du denn generell den Kapitalmarkt gerade? Also momentan haben wir ja so diese Goldgräberstimmung, ne? Geld ist günstig und wir sehen ganz viele Startups, die innerhalb kürzester Zeit mehrere Runden drehen. Ist das bei euch jetzt auch nochmal ein Thema? Also guckt ihr so da drauf oder sagt ihr, nee, das ist hinterher zu teuer erkauft und wir haben sowieso noch Geld auf der Bank?
Wir sind tatsächlich gerade in der Planung, was wir nächstes Jahr genau machen wollen. Also kann durchaus sein, dass wir, also erstmal haben wir natürlich viel zu tun mit der Integration vom Modell und praktisch auch die gesamte Mitarbeiterbasis, die ganze Mannschaft auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören und praktisch wirklich zusammenzuwachsen. Das heißt, das ist jetzt so erstmal der unmittelbare Fokus. Und ich glaube, wenn das einmal geschafft ist, dann müssen wir wieder den Kopf rausstrecken und überlegen, was wir als nächstes machen. Und es kann schon sein, dass da nächstes Jahr, also wirklich im Laufe des nächsten Jahres, was ansteht. Wie wir das genau machen wollen, wissen wir aber noch nicht.
Wie seid ihr denn eigentlich an Tencent gekommen? Das ist ja auch ein krasser Investor.
Das ist ein super Partner. Also wirklich, wirklich das auch beeindruckend, was das Unternehmen, also unfassbar beeindruckend, was das Unternehmen in China aufgebaut hat. Was ja auch weit über die App hinausgeht und in sozusagen ganz viele verschiedene Produktkategorien reingeht, auch ins Versicherungsbusiness zum Beispiel. Von daher lernen wir da unheimlich viel und ist praktisch der Kontakt ist über unser Netzwerk entstanden und auch über die Investoren, die wir schon an Bord haben. Und da war echt eine super Entscheidung.
Dann sag nochmal ganz kurz zum Schluss, du hast mir erzählt, ihr sucht Mitarbeiter. Vielleicht magst du da nochmal einen Satz zu sagen, vielleicht damit verbunden auch nochmal, du hast ja von euren All-Hand-Meetings erzählt, die sich auch verändert haben im Laufe der Zeit. Vielleicht magst du ein, zwei Sätze zur Teamkultur noch erzählen.
Ja, also für uns natürlich super wichtig und wir haben natürlich Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen, also wirklich unfassbar divers bei uns, nicht nur über Nationalitäten hinweg, ne? Also man auch schon vor der Transaktion hatten wir Mitarbeiter aus, ich glaube, 40 verschiedenen Ländern. Das heißt, obwohl jetzt der Markt, sage ich mal, für uns bisher Deutschland und Österreich war, ist eigentlich Unternehmenssprache Englisch und sozusagen Dokumentationen sind intern alles auf Englisch. Das heißt, es ist extrem international ausgerichtet. schon vom ersten Tag an gewesen. Aber auch divers, sage ich mal, weil wir natürlich ganz viele Disziplinen vereinbaren. Also wir haben natürlich ein riesiges Engineering-Team, was unfassbar gut arbeitet und auch sehr speziell auf verschiedensten Themen unterwegs ist. Wir haben aber auch ein Beraterteam, was nochmal auch ganz anders funktioniert und Marketing. Das heißt, wir sind eigentlich in allen Bereichen extrem divers aufgestellt und dadurch kommt natürlich bei uns im Unternehmen sehr, sehr viel zusammen und eine extrem hohe Diversität, was immer wieder viel Spaß macht, weil wir Leute mit den unterschiedlichsten Backgrounds da haben und den unterschiedlichsten Ansichten und die unterschiedlichsten Erfahrungen noch mitbringen. Das heißt, unheimlich motivierend eigentlich jeden Tag und unheimlich inspirierend jeden Tag da zu interagieren. Und das soll natürlich so weitergehen. Das heißt, wir wachsen und auch in allen Bereichen. Das heißt, wir suchen natürlich insbesondere Product- und Engineering-Talente, aber auch im Marketing-Team verstärken wir uns. Wir verstärken uns im Versicherungsberater-Team. Das heißt, es gibt eigentlich in allen Bereichen permanent Job-Openings ohne Ende.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Christopher, mega spannend, muss ich sagen. Wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste immer nochmal darum bitten, dass sie ihr Lieblingstool oder irgendeinen Geheimtipp, den sie gerne einsetzen, vorstellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, mein Lieblingstool tatsächlich ist Superset. Das kennen die wenigsten. Superset ist ein Business Intelligence Layer, das heißt, es liegt auf der Datenbank und ist praktisch live mit dem Data Warehouse verknüpft und aktualisiert sich alle wenigen Sekunden. Und man kann praktisch auch als Nicht-Data- und Business Intelligence-Expert in diesem Tool ziemlich leicht Grafiken erstellen, Tabellen irgendwie umsortieren, so ein bisschen als würde man sozusagen einen Excel-Layer auf seinem Data Warehouse haben und könnte da Pivot-Tabellen machen und alles Mögliche. Und das ist für mich eigentlich das erste Tool, was ich morgens aufmache und das letzte, was ich abends schließe. Und in dem ich alle Bereiche der Company eben sehen kann und mir alles anschauen kann und wirklich live verfolgen kann, wie sich sowas entwickelt, wie sich das Unternehmen entwickelt. Ohne das Tool wüsste ich nicht, wie ich steuern sollte. Ja? Das heißt, alles, was ich an Informationen und Wissen habe, ziehe ich eigentlich da raus gerade.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also mega spannend, was ihr da aufgebaut habt, Christopher. Klingt aber so, als habt ihr auch wirklich noch Großes vor und da bin ich gespannt, wenn wir das nächste Mal sprechen, wo ihr da steht, ne?
Vielen Dank, Jan, freue ich mich drauf.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's. Das war Christopher Oster, der CEO und Co-Founder von Clark. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie gesagt, die Bitte empfehlt das doch weiter. Und ansonsten der Hinweis nochmal, um 16 Uhr geht's hier weiter mit Sebastian Blum, dem Co-Founder und Partner von Greenfield One. Da dreht sich dann, wie gesagt, alles um das Thema Kryptowährungen, Tokens, NFTs und alles, was dazugehört. Wir haben sehr ausführlich gesprochen, ist ein super interessantes Gespräch geworden, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Von daher, ich hoffe, wir hören uns wieder. Wenn nicht, dann spätestens morgen früh mit den Nachrichten. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.safdesk.de/startupinsider.